kann das Ungeborene schon Schmerzen empfinden, bekommt es mit, dass die Schwangerschaft jetzt beendet wird. Das ist ein super beängstigender Gedanke irgendwie.
Weil es wohl tatsächlich Menschen gibt, die sagen, oh, ich wollte aber einen Sohn, jetzt bin ich mit einer Tochter schwanger, lass ich abtreiben.
Ganz alleine eine Abtreibung ist jetzt aber nicht so, dass es dazu führt, dass ihr ein erhöhtes Risiko habt, psychisch krank zu werden oder so.
Als wäre das ihre Verhütungsmethode. Da muss ich sagen, habe ich schon gemerkt, dass ich das verurteile.
Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast.
Mit Jannika Kämmerling.
Und ich bin Lea Schäbaum.
Na, hallo Jannika.
Hallo Lea. Ich glaube, wir sind heute beide ein bisschen matschi. Macht aber nichts. Wir sind am Aufnehmen, genau. Und das ist super schön.
Und was ein bisschen weniger schön ist, ist das Thema, um direkt einzusteigen. Beziehungsweise ist ein ziemlich krasses Thema. Aber auch eins, was ziemlich wichtig ist. Und ich weiß, dass wir auch immer wieder im Laufe der Zeit darüber gesprochen haben, ob wir was dazu machen. Jetzt machen wir es. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Wenn euch das in irgendeiner Weise triggern könnte, dann hört die Folge entweder mit jemand anderem zusammen, bei dem ihr euch wohlfühlt, oder skippt sie einfach komplett und hört eine unserer anderen Folgen.
Und ich finde irgendwie unglaublich, muss ich sagen, bei diesem ganzen Thema, dass ich 2024 immer noch sagen muss, ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland als Straftat definiert. Und dahinter stehen Gesetzestexte zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, und zwar genauer gesagt in den Paragraphen 218 und 19.
Im Paragraphen 218 heißt es, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Allerdings hat der Gesetzgeber hier Ausnahmen vorgesehen und über die sprechen wir in dieser Folge ganz ausführlich. Aber ich finde alleine schon das so absurd, ne, dass da steht so Freiheitsstrafe krass, ne? Bis zu 3 Jahren, weil du entscheidest, was du mit deinem Körper machst.
Ja.
Naja,
ja. Ja, man denkt halt irgendwie immer, keine Ahnung, sowas kann nur in den USA sein oder so. Nee, Deutschland ist rein theoretisch schon mit am Start.
Und was das in den USA für Auswirkungen hat, darüber sprechen wir tatsächlich in der Folge zu Datenschutz von so Zyklus-Apps, ne?
Mhm, genau, ja.
Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn euch das genauer interessiert.
Trotzdem gibt es in Deutschland einige Fälle, in denen eine Abtreibung erlaubt beziehungsweise korrekter müsste man sagen, straffrei ist. Dafür müssen 3 Bedingungen erfüllt sein.
Genau. Die erste ist, dass der Abbruch innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis geschehen muss. Dann müssen Schwangere mindestens 3 Tage vor dem Abbruch eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung wahrnehmen, zum Beispiel bei so Organisationen wie Pro Familia. Mhm. Und der Abbruch muss von einem Arzt oder einer Ärztin vorgenommen werden.
Ja, ihr werdet auch nicht straffällig, wenn ihr zum Beispiel vergewaltigt wurdet und daraufhin schwanger geworden seid oder auch, wenn die Schwangerschaft psychische oder physische krasse Gesundheitsbeschwerden für euch auslöst. Rechtlich spricht man dann von einer medizinischen oder kriminologischen Indikation. Das ist so das wichtige Wort in dem Zusammenhang.
Ich finde das so krass an der Stelle, weil du, also angenommen, man wird vergewaltigt, dann ist das schon schlimm genug. Dann wird man schwanger und das ist schon schlimm genug. Und dann muss man das ja aber auch noch irgendwie, also dass man dann nicht, also du musst es ja noch nachweisen wahrscheinlich in irgendeiner Form, weil du Anzeige erstatten musst. Also, weißt du, was ich meine? Ich frage mich, wer können die dann sagen, ja, aber ob sie vergewaltigt wurden, steht ja gar nicht fest.
Ja. Also ja, es ist ja, also bei jedem Schwangerschaftsabbruch musst du vorher zum Arzt. Der muss dir glauben.
Ja,
und ich kann mir schon vorstellen, dass man da mitunter auch an irgendeinen Arschloch gerät. Ich hoffe es
ja,
nicht.
Ja, und dass man halt in so einen Rechtfertigungsmodus kommt, ne, und in so eine Erklärungsnot. Finde ich ganz, ganz unangenehm, die Vorstellung.
Ja, total.
Und ich finde halt auch, also jetzt abgesehen davon, ob das jetzt bei einvernehmlichem Sex passiert ist oder nicht, sind halt auch 12 Wochen, in denen das passieren muss, gar nicht so lange, um tatsächlich zu kapieren, dass man schwanger ist. Und dann halt auch noch so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, vor allem, also ich, so, wenn man jünger ist und der Zyklus vielleicht auch noch gar nicht richtig regelmäßig und sowas.
Ja, genau.
Ja.
Oder auch älter und der Zyklus ist einfach nicht regelmäßig.
Voll.
Also ich weiß, bei mir wusste ich quasi an Tag 2, dass ich schwanger bin, nach Ausbleiben der Periode, weil ich wusste, ich habe so einen super regelmäßigen Zyklus. Wusste es super schnell, also dann in Woche, was ist das dann?
Fünf?
Ja. Ja. So. Aber auch dann hätte man noch 7 Wochen, um das zu entscheiden.
Ja.
Und all diese Sachen anzuleiern. Das ist ja nicht lange für so eine Entscheidung.
Nee, überhaupt nicht.
Oder? Wie war es bei dir? Wusstest du es auch so früh?
Ich wusste es auch sehr früh, aber ich habe ja auch damit gerechnet. Und ich glaube, also eine Schwangerschaft bricht man ja in der Regel dann ab, wenn man nicht damit gerechnet hat, wenn man es nicht geplant hat. Und ich glaube, dann wäre es mir nicht aufgefallen. Dann hätte ich wahrscheinlich mir nach 5 bis 10 Tagen gedacht, vielleicht bin ich doch eher schwanger als eine verschobene Periode, weil darüber haben wir ja auch schon 100 Mal geredet, ne? Ein Zyklus, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, der ist super regelmäßig, ist es in der Regel nicht, also nicht auf den Tag genau. Und so kleine Verschiebungen von, ich sag mal, plus minus 5 Tagen können ja durchaus drin sein. Und wenn man gestresst ist, auch mal länger. Also,
Ja, und ich glaube, es gibt auch einfach viele Menstruierende, die das gar nicht so genau auf dem Schirm haben, wann sie wie ihre Tage bekommen. Also ich habe ganz früh irgendwie gelernt, trag dir das in den Kalender ein, schaff dir eine Übersicht, ne? Aber ich glaube, viele machen das halt nicht.
Ja, gelernt habe ich es auch.
Ja, fällt das.
Aber
ich mache es nicht.
Ja, naja, und ich hatte heute erst die Situation, dass ich hier saß, komplett unvorbereitet meine Tage bekommen habe, weil ich es einfach vergessen habe, dass es jetzt mal wieder soweit ist.
Ja, passiert immer noch, obwohl du total, also du ja wirklich echt einen Blick auf das Thema hast.
Ja.
Oder wir beide.
Ja,
und
voll.
Dann kann es trotzdem noch passieren.
Also wir halten fest, 12 Wochen, wirklich
knapper
Zeitraum für die ganze Geschichte.
Ja, absolut. Es gibt da nochmal so eine kleine, oder was heißt eine kleine, aber es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn ein medizinischer Grund vorliegt, kann eine Abtreibung auch noch nach der 12. Woche durchgeführt werden. Da ist aber wichtig, eine Behinderung oder Krankheit des ungeborenen Kindes kann aus rechtlicher Sicht nie der Grund für einen Schwangerschaftsabbruch sein. Also der Grund muss immer die Gefahr für die Schwangere sein.
Ja, das
nach der 12. Woche.
Ja, das ist sau wichtig, weil da geht es halt darum, dass halt nicht einfach Kinder, die eine Behinderung aufweisen, abgetrieben werden.
Ja.
Es ist halt aber, glaube ich, ein großer Graubereich, weil wenn die Mutter sagt, ein behindertes Kind zu kriegen, würde meine Psyche komplett in den Abgrund stürzen. Naja, ist man halt wieder bei dem Ausgangspunkt.
Aber das wäre dann halt, aber dann wäre es ja kein medizinischer Grund.
Ja,
also wäre zumindest eine Abtreibung nach der 12. Woche nicht mehr durchführbar. Ich glaube tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass die FrauenärztInnen einem erst ab Woche 13 das Geschlecht mitteilen dürfen, rechtlich. Was ich total absurd fand, als ich das gehört habe, weil, also bei mir war bei beiden Schwangerschaften das Geschlecht sowieso erst sehr viel später erkennbar, aber bei meiner Mutter, bei einem von uns 3 Kindern, war es so, dass man das schon sehr früh relativ eindeutig gesehen hat und die Frauenärztin ihr das nicht sagen durfte, weil es wohl tatsächlich Menschen gibt, die sagen, oh, ich wollte aber einen Sohn, jetzt bin ich mit einer Tochter schwanger, lasse ich abtreiben. Finde ich ein super, also fand ich total absurd. Und dass diese Regelung auch immer noch gilt.
Ja, Abbrüche nach der 22. Woche finden übrigens nur echt in ganz, ganz extremen Ausnahmefällen statt, weil der Fötus könnte ab diesem Zeitpunkt halt schon lebensfähig sein. Das ist schon eine krasse Vorstellung, finde ich. Also ohne, dass ich hier irgendwen judgen will, wenn man diese Entscheidung treffen muss. Aber ich glaube, wenn man so lange schwanger ist, ist es auch für einen selbst wahrscheinlich super hart, wenn es Gründe gibt, aus denen man die Schwangerschaft beenden muss.
Vor allem könnte ich mir da halt auch vorstellen, dass man das Kind dann zur Welt bringen muss. Ne?
Ja, kann
also
ich mir
musst
auch
du.
Sehr gut vorstellen.
Also
da
ist halt nichts mehr mit, oh Gott, ja,
mit Absaugen oder sowas.
Ja, genau.
Aber tatsächlich, also sowas passiert auch wirklich fast nie. Solche Spätabbrüche machen nur 0,6% aller Abtreibungen aus. Ne? Also das ist wirklich, wirklich der extreme Sonderfall.
Ja. Die genauen Gründe, weshalb Frauen sich an Schwangerschaftsberatungsstellen wenden, die werden statistisch in Klammern leider nicht erfasst. einfach aus Datenschutzgründen und um die Schwangeren oder die Frauen da zu schützen. Was ich total gut finde einerseits, aber andererseits auch spannend fände.
Ja.
Zu wissen, warum die meisten Abtreibungen stattfinden.
Ja, voll. Natürlich gibt es trotzdem Untersuchungen, zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und in der wurden Frauen nach ihrem Abbruch gefragt, warum sie das gemacht haben. Ja.
Genau. Und da kam raus, dass, was ich jetzt nicht wahnsinnig überraschend finde, etwa ein Drittel der Leute eine schwierige Partnerschaftssituation als Grund für den Abtreibungswunsch angegeben haben. Also zum Beispiel der Partner oder Partnerin wollte das Kind nicht, die Partnerschaft war noch total frisch oder halt auch tatsächlich schon wieder vorbei.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen, weil also alleinerziehend ist, glaube ich, echt eine ganz schön harte Nummer und ich habe krass Respekt vor allen Menschen da draußen, die das machen.
Ja.
Also so als mein Sohn auf die Welt kam, dachte ich mir schon in den ersten 3 Tagen so, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie Menschen das machen, die alleine sind.
Ja. Ja, du musst es dann halt machen, ne? Also, das ist, glaube ich, das Ding. Aber ja, ich finde es auch unvorstellbar, jetzt in meiner Situation.
Ich kann auf jeden Fall schon nachvollziehen, dass Leute sagen, dass sie da nicht freiwillig reingehen. Es gibt aber natürlich auch weitere Faktoren, ne? Sowas wie Geld und Job oder auch so ein Gefühl von, ich bin eigentlich noch nicht bereit, ich bin zu jung, zu unreif, irgendwie mitten in der Ausbildung, mitten im Studium. Das waren alles Gründe, die in dieser Umfrage auch häufig genannt wurden.
Ja, wenn ihr euch da jetzt Sorgen macht, dass die in so einer Beratungsstelle versuchen, euch umzustimmen, dann hilft euch vielleicht noch dieses Ergebnis aus der Untersuchung. Mehr als 2/3 der Schwangeren haben sich nach dem Gespräch immer noch für einen Abbruch entschieden und nur 1/4 hat nochmal darüber nachgedacht. Das hilft vielleicht wirklich, wenn man da so mit der Sorge reingeht, naja, eigentlich wollen die mich doch sowieso nur davon überzeugen, es nicht zu machen. Ja, es geht halt bei diesen Gesprächen darum, alle Möglichkeiten aufzuzeigen, vielleicht auch nochmal, gerade wenn es um Geld geht, glaube ich, zu zeigen, welche finanziellen Hilfen stehen einem zu, auch als Alleinerziehende. Und nicht darum, dass die da sitzen und denken, oh, jede, die wir hier überzeugen, ist, ja, also also die sitzen da nicht mit dem obersten Ziel, alle zu überzeugen, es zu lassen.
Ja, also ne, gerade auch so, wenn man überlegt, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, weil man sich es nicht leisten kann.
Genau.
Aber prinzipiell sich ein Kind wünscht oder das eigentlich schön findet, glaube ich, kann es ja auch total hilfreich sein, ne, in eine Beratung zu gehen.
Genau.
Aber deren Aufgabe ist es nicht, euch davon abzuhalten. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ja, wenn ihr euch dann dafür entscheidet, nach so einem Gespräch einen Abbruch zu machen, gibt es so 2 Methoden, die in Frage kommen. Die eine ist medikamentös, die andere ist operativ. Und auf beide Methoden gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer.
Genau. Der medikamentöse Abbruch passiert mit Tabletten. Da gibt es die erste Tablette, die hat den Wirkstoff Mifepriston. Das ist ein künstliches Hormon, das in seiner Struktur unserem natürlichen Hormon Progesteron ähnelt.
Genau, und Progesteron ist so ein ganz wichtiges Hormon in der Schwangerschaft. Das braucht man, damit die sich gut hält. Und weil das Medikament so ähnlich wie Progesteron ist, wird dann die Wirkung blockiert von dem Progesteron. Das dockt quasi vorher an. Und dann kommt es zu einer Blutung und zum Schwangerschaftsabbruch. Und außerdem wird so der Gebärmutterhals weit und weich.
Genau. Und dann 36 bis 48 Stunden nach der Einnahme dieser ersten Tablette muss zusätzlich noch ein Prostaglandin-Präparat eingenommen werden. Diese Prostaglandine, die fördern die Ausstoßung des Schwangerschaftsgewebes, senken die Blutungsdauer und erhöhen nochmal die Wirksamkeit vom Mifepriston, also dem Wirkstoff der ersten Tablette.
Genau, ist wahrscheinlich ein Wort, was ihr auf jeden Fall kennt, wenn ihr schon ein bisschen länger den Podcast hört.
Ja.
Und Lea, ich muss gerade mal sagen, ich bin ziemlich stolz auf dich, dass du ein Wort wie Prostaglandin-Präparat, oh Gott, ich kann es kaum sagen, dass du so gut über die Lippen gekriegt hast.
Stimmt.
Den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch könnt ihr tatsächlich nur in der frühen Schwangerschaft machen. Und zwar bis Tag 63 nach eurer letzten Periode. Ihr müsst da aber das Beratungsgespräch mit einrechnen. Und da landen wir dann quasi bei Tag 59. Das ist der späteste Tag, an dem ihr entscheiden müsst, ich will diese Schwangerschaft nicht und ich möchte die gerne mit Tabletten beenden.
Genau. Die erste Tablette nehmt ihr übrigens schon in der Praxis und unter ärztlicher Aufsicht ein. Weil nach diesem Beratungsgespräch, das ihr habt, muss natürlich noch ein Frauenarzt und eine Frauenärztin ihr oder sein Go geben. Mhm. Gucken, ob und wie lange ihr schwanger seid und ob es irgendwelche Risiken gibt. Und die zweite Tablette dürft ihr dann nach Absprache auch mit nach Hause nehmen.
Ja, und bei den meisten kommt es dann so in den nächsten 3 Stunden zum finalen Abbruch der Schwangerschaft. Bei jeder vierten dauert es so 24 Stunden oder mehr. Um die Wirksamkeit von dieser Methode zu erhöhen, kann man noch eine zweite Prostaglandin-Tablette nehmen, wenn bis dahin noch so keine Blutung eingesetzt hat.
Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass ich nach der Fehlgeburt, dass da ähnlich vorgegangen wird, wenn die früh passiert. Da musste ich nämlich auch eine Tablette nehmen auf jeden Fall. Ich glaube, da geht es dann auch darum, diese Blutung zu beschleunigen oder dass irgendwie der Körper das Gewebe schneller abstößt.
Ja.
Genau. Um sicherzugehen, dass der Schwangerschaftsabbruch auch erfolgreich war, da müsst ihr 14 Tage nach Einnahme des Prostaglandin-Präparats nochmal zur Nachuntersuchung in die Praxis. Jetzt habe ich es extra nochmal gesagt.
Ja.
Einfach um sicherzustellen, dass das wirklich vollständig geklappt hat und da nicht irgendwas zurückbleibt, was ja dann für euch auch wieder ein gesundheitliches Risiko darstellt.
Ja, in der Regel, das ist so ein bisschen die gute Nachricht, geht da aber alles gut. Also bei 96% führen die beiden Tabletten schon zum vollständigen Schwangerschaftsabbruch.
Es gibt dabei leider auch Nebenwirkungen, zum Beispiel Unterleibsschmerzen, euch kann übel werden, ihr könnt euch erbrechen oder Kreislaufprobleme bekommen. Und es kommt bei jedem Schwangerschaftsabbruch zwangsläufig zu Blutungen. Das erklärt sich, glaube ich, so ein bisschen von selbst, wenn wir uns nochmal vor Augen rufen, was da passiert, was da ausgelöst wird. In ganz seltenen Fällen ist es aber so, dass die vom Arzt behandelt werden müssen oder von der Ärztin. Die können bis zu 12 Tage andauern, das ist wohl normal. Alles darüber hinaus sollte man wahrscheinlich nochmal abklären lassen. Oder klärt ihr dann ab, wenn ihr bei diesem Nachsorgetermin seid.
Ja, also ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie eine sehr heftige Periode.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der beste Vergleich. Ich kann den nicht machen, ich habe nie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, aber es ist so, wie ich es mir vorstelle.
Ja.
Zumindest nach dem, was wir dazu recherchiert haben. Nach der 9. Schwangerschaftswoche geht so ein Abbruch nur noch operativ. Das macht ungefähr so die Hälfte aller Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, entscheidet sich für diese Option. Und die nennt man auch Absaugung oder Vakuumaspiration. Und der Eingriff wird überwiegend ambulant durchgeführt. Das bedeutet, dass man nicht im Krankenhaus bleiben muss oder in der Praxis. Ne? Also nicht so diese Vorstellung, ich muss da jetzt irgendwie 3 Tage liegen. Nee, ihr geht dahin, das wird gemacht. Und dann in der Regel, glaube ich, braucht man auf jeden Fall jemanden, der einen abholt, weil das Ganze passiert auch unter Betäubung oder teilweise in Vollnarkose. Also richtig toll geht es einem jetzt nicht. Man kann jetzt nicht danach Party machen gehen. Aber man darf auf jeden Fall wieder nach Hause in der Regel. Und das funktioniert so, dass da so ein Röhrchen in die Gebärmutterhöhle eingeführt wird und der Embryo samt der ganzen Gebärmutterschleimhaut, die wichtig ist, um den Embryo zu ernähren, normalerweise abgesaugt wird.
Genau. Der Eingriff dauert so 10 bis 15 Minuten, das ist also wirklich nicht lange.
Mm-mm.
Danach bekommt ihr aber wohl auch noch so wehenartige Schmerzen, einfach weil die Gebärmutter ja schon vergrößert war und sich jetzt wieder auf ihre ursprüngliche Größe zusammenzieht. Und genau, hatten wir eben schon gesagt, in den kommenden 2 Wochen kann es dann noch zu Blutungen kommen. Nach beiden Abbruchsformen gilt, 1 Woche lang darf man nicht baden, keine Tampons oder Menstruationstassen verwenden und keinen Geschlechtsverkehr haben. Also einfach nichts unten einführen und nichts, was irgendwie das Infektionsrisiko erhöht.
Ich kann mir auch vorstellen, also das klingt ja schon recht schmerzhaft trotz allem, dass man das vielleicht dann auch gar nicht will.
Ja.
Ja. Was sich natürlich wahrscheinlich super viele in so einer Situation fragen, vor allem wenn es um so eine Absaugung geht, ist, kann das Ungeborene schon Schmerzen empfinden? Bekommt es mit, dass die Schwangerschaft jetzt beendet wird? Das ist ja ein super beängstigender Gedanke.
Ja, total. Genau, und da gibt es aber eine britische Vereinigung von GeburtshelferInnen und FrauenärztInnen und die sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, solange der Abbruch vor der 24. Woche passiert. Weil um Schmerzen wahrnehmen zu können, müssen die Nervensignale die Hirnrinde des Fötus erreichen. Und die Verbindungen, die es dafür braucht, sind zu dem Zeitpunkt noch gar nicht komplett ausgebildet. Also wenn so eine frühe Abtreibung vor der 12. Woche stattfindet, Und es gibt dann auch noch keine regelmäßigen Hirnströme beim Fötus.
Ja, und tatsächlich sind die Föten bis zu diesem Zeitpunkt im Mutterleib wohl auch niemals so richtig wach, sondern eher in so einem Schlaf, der so ist, wie wenn man Narkose hat. Also die kriegen eigentlich noch nichts mit.
Ja, aber ich kann den Gedanken trotzdem total verstehen.
Total.
Genau, es gibt aber natürlich Risiken für die Mutter oder für die Schwangere.
Mhm. Ja, beziehungsweise sind die beiden Techniken ziemlich sicher. Wie bei jedem Eingriff kann es aber natürlich zu Nebenwirkungen kommen. Ne? Mhm. Also bei der medikamentösen Methode gibt es so vergleichbare Symptome wie bei der Regelblutung, das haben wir schon gesagt. In seltenen Fällen kann es bei der operativen Methode schon dazu kommen, dass die Gebärmutter verletzt wird oder es einen hohen Blutverlust gibt, dass es mit der Narkose irgendwelche Probleme gibt oder am Ende Entzündungen auftreten. Ja, also es ist halt ein Eingriff. So, ich glaube, das muss man halt einfach sagen. Und ein Eingriff ist halt immer auch ein Risiko. Wenn ihr so einen Eingriff hattet und ihr bekommt danach Fieber, dann könnte das zum Beispiel so ein Zeichen dafür sein, dass was schiefgegangen ist, und dann müsst ihr auf jeden Fall nochmal zum Arzt oder zur Ärztin.
Solange keine Komplikationen auftreten bei der Abtreibung, egal bei welcher Form der beiden, steht auch einem späteren Kinderwunsch nach einer Abtreibung erstmal nichts im Weg. Allerdings gibt es wohl wissenschaftliche Hinweise darauf, dass vor allem diese operativen Abbrüche das Risiko für eine spätere Frühgeburt erhöhen könnten.
Ja. Also nicht schön, und ich muss irgendwie, ich weiß nicht, so bescheuert, aber ich muss die ganze Zeit daran denken, so als wir so ganz jung waren, gab es so Leute, die schon mal einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Ja. Ich erinnere mich an ein Mädchen aus meiner Stufe, das hatte mehrere. Oh, wow. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, so, das ist so easy peasy. Also ne, alle wussten, dass es was Krasses, aber so wie sie es gemacht hat, wirkte das so wie, hä, ist das deine Verhütungsmethode oder was? Und ich glaube, da muss man halt ganz, ganz klar sagen, das ist ein ganz schlechter Weg. Also wenn ihr später nochmal Kinder wollt im Leben, solltet ihr wirklich vorher verhüten. Nicht, dass ich sagen will, dass ein Schwangerschaftsabbruch etwas Schlechtes ist, aber es ist halt schon eine krasse Belastung für den Körper. Ich finde, das wird ja irgendwie klar an dieser Stelle, zumindest temporär. Und das ist, glaube ich, nichts, was man so auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Wobei ich schon merke, dass ich, wenn ich das höre, also, und ich kenne auch jemanden, bei dem, also die schon älter ist, und bei der mir das auch irgendwann so vorkam, als wäre das ihre Verhütungsmethode. Da muss ich sagen, habe ich schon gemerkt, dass ich das verurteile.
Mhm.
Und bitte, also missversteht mich nicht. Ich finde gut, dass es die Möglichkeit gibt. Ich finde, da sollte jede Frau oder jede Schwangere ganz für sich entscheiden, was der richtige Weg ist. Und es ist gut, dass es diese Möglichkeit hier in Deutschland gibt. Aber da muss ich dann sagen, Leute, dann verhütet ordentlich. Also wenn das halt so mehrfach hintereinander passiert und dann Leute so leichtfertig sagen, ja, dann...
Step sein.
Genau, also dann, ja, genau. Also, und das kann passieren. Und ich, keine Ahnung, würde es auch niemals hundertprozentig ausschließen, dass man in diese Situation kommt.
Mhm.
Aber, und sich dann dafür entscheidet, für einen Abbruch. Aber wenn das halt 3-4 Mal hintereinander passiert und die Leute dann sagen, ja, aber dann lass ich es wegmachen, da denke ich dann so, nee, sorry. Also, dann kümmere dich vorher besser drum. Also, deinem Körper zuliebe, aber auch allen anderen zuliebe. Da merke ich schon, dass ich da, das macht irgendwas mit mir.
Mhm.
So.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine Reaktion, auf die man auf jeden Fall stoßen kann, vor allem, wenn man das irgendwie so ein bisschen, ja, so auf die leichte Schulter nimmt, ne?
Ja.
Und das Körperliche ist so ein bisschen die eine Seite, aber, und ich glaube, das gilt schon auch für den Großteil, so vor allem die psychischen Folgen von so einem Schwangerschaftsabbruch. Ich stelle es mir nicht so einfach vor. Und ich glaube, die allerwenigsten machen das so leichtfertig.
Ja, glaube ich auch. Und es gibt dazu tatsächlich auch viele Studien, also zu den möglichen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen. Und manche davon kommen zu dem Ergebnis, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Abtreibung und psychischen Problemen danach. Vor allem aber, wenn die Betroffenen sowieso schon in belastenden Lebensumständen leben vorher, also von Gewalt betroffen waren, von Armut oder psychische Vorerkrankungen hatten.
Ja, das kann ich mir voll vorstellen, wenn es dir schon nicht so gut geht und da musst du so eine Entscheidung treffen. Ja, dass einem das schon ganz schön den Boden unter den Füßen wegreißen kann. Also ganz alleine eine Abtreibung ist jetzt aber nicht so, dass es dazu führt, dass ihr ein erhöhtes Risiko habt, psychisch krank zu werden oder so. Ne? Also das ist das zumindest, was andere Studien sagen. Es gibt da zum Beispiel eine Studie von der University of California und die hat über 3 Jahre Daten gesammelt und 95% von denen, die eine Schwangerschaft abgebrochen hatten, haben diese Entscheidung niemals bereut.
Ja.
Auch wenn ihnen die Entscheidung schwer gefallen ist. Und das finde ich eigentlich auch wieder ein ganz gutes Zeichen. Es ist halt leider nicht für Deutschland, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Beratungen ganz gut sind und einen da auch ganz gut abfangen.
Ja, und gerade wenn du sagst, ne, die Leute oder der überwiegende Teil hat es nicht bereut, auch wenn es vorher schwer gefallen ist.
Mhm.
Und da muss man ja umgekehrt auch darauf gucken, was denn eine ungewollte Schwangerschaft oder ungewollte Mutterschaft mit einem macht. Laut amerikanischen Studien hätten Frauen, die ein ungewolltes Kind entbunden haben, noch Jahre nach der Schwangerschaft im Durchschnitt einen etwas schlechteren Gesundheitszustand als diejenigen, die abgetrieben haben. Das finde ich saukrass, dass sich das halt so lange gesundheitlich auf dich auswirkt. Und das fand ich richtig, also fast schon erschreckend oder traurig, dass laut dieser Studien die Bindung zwischen Mutter und ungewolltem Kind im Vergleich zu den gewollten Geschwistern häufig schwächer war.
Mhm.
Genau. Und auch eine Folge war noch, dass die gesamte Familie häufiger von Armut betroffen war, wenn ein ungewolltes Kind da war.
Genau. Ja, ich kann mir das aber halt, also ich finde es gar nicht so überraschend, dass die Langzeitfolgen von einem ungewollten Kind krasser sind, weil du musst dich halt dann einfach um ein Kind kümmern und ein Kind bleibt halt immer dein Kind.
Ich glaube, wenn du in der Situation bist, ungewollt schwanger und du triffst die Entscheidung für oder gegen das Kind, das meine ich halt nicht. Ich glaube, man wird gesellschaftlich so darauf getrimmt fast schon und dann noch durch solche Paragraphen, dass eine Abtreibung an sich was Schlechtes ist, dass du ganz in vielen Fällen lieber sagst, oh Gott, ich krieg's halt.
Mhm.
Genau, und dann sitzt du da für dein Leben lang mit einem Kind.
Ja.
Ja, ja. Wie du sagst. Und das ist definitiv das, was mehr Auswirkungen auf dein Leben hat.
Ja, das glaube ich auch. Wenn ihr so ein Beratungsgespräch macht und dann zu dem Schluss kommt, dass ihr jetzt wirklich einen Schwangerschaftsabbruch machen wollt, stellt sich vor allem für jüngere Menschen natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie bezahle ich das Ganze? Mhm. Weil so eine Abtreibung kann schon zwischen 350 und 600 Euro kosten, was ja echt nicht wenig Geld ist.
Nee, absolut nicht. Wenn ihr gesetzlich versichert seid, dann kann tatsächlich nur so ein kleiner Teil der Kosten abgerechnet werden. Das ist einmal die ärztliche Beratung vor dem Abbruch und die ärztlichen Leistungen und Medikamente vor und nach dem Eingriff, weil es da darum geht, den Schutz der Gesundheit. Also der steht im Vordergrund und deswegen übernehmen die Kassen das, aber halt nicht mehr.
Ja, die Kosten für den eigentlichen Schwangerschaftsabbruch werden in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen.
Ja, und da gibt es so eine kleine Ausnahme, nämlich die wir vorhin schon mal hatten, wenn der Abbruch nämlich aus medizinischen oder kriminologischen Gründen gemacht wird, also die Schwangerschaft super gefährlich für die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter wäre oder eine Vergewaltigung zur Schwangerschaft geführt hat zum Beispiel, dann übernehmen die Kassen das oder können es übernehmen.
Und es gibt noch eine Ausnahme und da geht es um Menschen, die sozial bedürftig sind. Die haben dann nämlich einen Anspruch darauf, dass die Kosten übernommen werden. Die müssen dafür einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und aktuell liegt die Grenze bei dem verfügbaren persönlichen Einkommen bei 1.383 Euro im Monat. Aber selbst auf der Seite vom Bundesministerium stand nicht, ob brutto oder netto. Das muss man wahrscheinlich noch mal klären, wenn man in der Situation ist.
Gott, absurd, ja. Was aber wichtig ist, ihr müsst diese Kostenübernahme auf jeden Fall vorher bei eurer Krankenkasse beantragen.
Ganz
und ihr braucht
wichtig.
Eine schriftliche Zusage, dass die Kasse das übernimmt. Weil wenn ihr es erst danach macht oder diese Zusage nicht habt, müsst ihr es am Ende so oder so selbst bezahlen.
Ja. ihr müsst, das finde ich tatsächlich ganz gut, keine Gründe angeben, ja, warum ihr den Schwangerschaftsabbruch machen wollt. Die Kasse kann nur von euch verlangen, dass ihr glaubhaft macht, dass ihr halt wirklich bedürftig seid. Und das ist ja fair.
Ja, das stimmt.
Ja. Wie geht's nicht so eine dir, schöne Lachfolge, aber so wichtig irgendwie.
Ja, total. Ich bin da halt, wie du, ja, super zwiegespalten. Also gar nicht, was Schwangerschaftsabbrüche an sich angeht, habe ich ja eben gesagt. Mhm. Ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt. Mhm. Ich glaube, das rettet sehr vielen Frauen auf ganz verschiedenen Ebenen ihr Leben.
Ja.
Oder ihre psychische Gesundheit. Und es ist total wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben. Gleichzeitig ist es einfach immer noch total absurd, dass es doch irgendwie noch im Strafgesetzbuch steht.
Ja.
Und man denkt, hä, aber es geht ja. Und trotzdem wird Frauen, die sich dafür entscheiden, irgendwie doch mitgegeben, eigentlich ist es aber strafbar. Und das finde ich eine ganz absurde Situation.
Ja.
Und frage mich, warum man da nicht einfach sagen kann, komm, das kicken wir halt. Es ist nicht mehr zeitgemäß.
Ja, ich finde es auch echt ganz verrückt und es wird auch immer wieder darüber diskutiert. Auch gerade gibt es so einen Ausschuss, der sich auch so ein bisschen wieder in diese Richtung bewegt und guckt, wie kann man das denn gestalten, dass es vielleicht nicht mehr strafbar ist oder wie kann ein Rahmen aussehen. Ich habe irgendwie tatsächlich jetzt das erste Mal mich so richtig eingehend mit dem Thema beschäftigt.
Ja.
So, ich finde, das zeigt schon auch, dass gar nicht so viele Schwangerschaftsabbrüche stattfinden, wobei ich gelesen habe, dass es zum Beispiel jetzt in diesem Jahr wieder zugenommen hat im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Und das zeigen auch so ein bisschen die Zahlen aus den letzten 3 Jahren. Also so die Tendenz ist so ein bisschen steigend. Ich frage mich aber auch, ob es deshalb steigend ist, weil ja jetzt immer mehr das schon auch nicht mehr so, zumindest gesellschaftlich ganz so verpönt ist oder zumindest öffentlicher drüber gesprochen
wird. Ja, genau, das glaube ich auch.
So, du kannst schon darüber bestimmen, ne? Dieses Your Body, Your Choice mäßig. Ja, aber es ist ein super schwieriges Thema. Ich bin echt heilfroh, dass ich nie in der Situation war, bisher ja, so eine absolut. Entscheidung treffen zu müssen. Ich glaube, das ist für niemanden einfach. Und bin tatsächlich, glaube ich, aber ganz froh, dass es einfach Beratungsstellen in Deutschland gibt, die Menschen da unter die Arme greifen bei so einer krass schwerwiegenden Entscheidung und kann schon ja. auch nachvollziehen, dass das zur Bedingung gemacht wird. Also, dass man sagt so, okay, du darfst einen Schwangerschaftsabbruch machen, wenn du dich vorher beraten lässt.
So. Genau, das finde ich auch wichtig, gerade im Hinblick auch darauf, das hatten wir auch gesagt, dass nicht deren oberstes Ziel ist, das einem auszureden, aber Möglichkeiten aufzuzeigen. Und sie sagen, hey, finanziell, da gibt es die und die Möglichkeiten. Weil es kann ja sein, dass jemand so verzweifelt ist, dass er sagt, ich hätte dieses Kind eigentlich gerne, aber ich kann es mir im Moment nicht leisten.
Ja.
Und habe keinen Partner mehr, der Vater ist nicht mehr da, was auch immer. Dass man da vielleicht dann auch, ja, doch da rausgeht und sich denkt, hey, es muss gar nicht dieser Schritt sein.
Mhm.
Aber zumindest zu wissen, er könnte es sein. Und ich glaube, das ist was ja auch viel mit einem macht, zu wissen, dass man eine Möglichkeit hätte.
Voll. Damit andere erfahren, dass es diese Angebote gibt und was sie machen müssen, wenn ihnen das passiert, wäre es super gut und wichtig, dass auch ihr diese Folge teilt.
Ja.
Weil ich glaube, man denkt immer so, mich betrifft das nicht, ich komme nicht in die Situation, ich weiß ja, wie ich verhüte. Keine Ahnung. Und dann reißt halt doch mal das Kondom in einem dummen Moment oder man vergisst die Pille. Also ne, nach wie vor gibt es ja einfach Verhütungsmittel, die nicht 100% sicher sind, sondern 99,9 und dann gehört man zu den 0,1%, die es halt doch erwischt. Und ich glaube, dass wir alle in diese Situation kommen können, auch wenn wir sehr gewissentlich verhüten. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr gut und wichtig, dass wir heute darüber gesprochen haben.
Genau. Und das nächste Mal bringen wir dann noch wieder eine Folge mit, die vielleicht ein bisschen unterhaltsamer ist und mehr zum Lachen anregt.
Bis dahin.
Bis dann.
Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Koda.
Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.